Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Nachgefragt, ein Podcast der STS Gesamtkommunikation. Ich bin die Gabi Zachmann, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute geht alles um das Thema Alleinsein. Alleinsein macht die meisten Menschen unglücklich oder sogar psychisch krank. Wie ein Brennglas hat die Corona-Zeit diese Gefahr ins Bewusstsein gerückt. Ist körperliche Aktivität geeignet, den psychischen Folgen des Alleinseins entgegenzuwirken? Diese und andere Fragen stellen wir heute Irina Timm, Irina vom Institut für Sport und Sportwissenschaften am KIT. Herzlich willkommen, Irina.
Ja, vielen Dank, Gabi. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Irina, wie bist du denn ans KIT gekommen und ans Sportinstitut? Erzähl mal von dir.
Das waren eher verschlungene Wege, sage ich mal. Ich habe hier angefangen, Germanistik zu studieren, habe das Studium dann abgebrochen, mich nochmal umorientiert und dann in Heidelberg Sport und Sportwissenschaften studiert und den Master dann am KIT gemacht und mit dem Profil Bewegung und Gesundheit. Habe dann als wissenschaftliche Hilfskraft im Mental Health Lab gearbeitet und konnte dort dann bleiben und aktuell promoviere ich dort.
Am Mental Health Lab. Jetzt gibt es ja das Students Health Lab und du sprichst jetzt vom Mental Health Lab. Wo ist da der Unterschied?
Also am Institut für angewandte Psychologie beschäftigen wir uns eben mit der Frage, wie sich Stimmungskomponenten auf Bewegung auswirken und umgekehrt. Und wir haben auch ein sehr interdisziplinäres Team. Wir haben auch viele Psychologinnen, die bei uns im Team forschen, auch zu psychischen Erkrankungen beispielsweise.
Ist denn Alleinsein, Einsamkeit ein Risikofaktor für Krankheiten?
Wir haben in der Studie sehen können, wenn man alleine ist, also wir haben uns ja die aktuelle Stimmung quasi angeschaut, das momentane Befinden im Moment, wenn man alleine ist. Und dort konnten wir beobachten, dass die Stimmung reduziert wurde. Wenn man sich bewegt hat und alleine war, konnte das diesen Effekt auf die Stimmung so ein bisschen kompensieren. Das heißt, die Stimmung ist dann nicht ganz so viel schlechter, wenn man ein bisschen mehr aktiv ist.
Wie kann ich das denn herausfinden? Ich bin alleine und meine Stimmung ist schlecht. Das ist ja ein ganz subjektives Befinden. Wie könnt ihr das wissenschaftlich erfassen?
Wir arbeiten mit der Methode des ambulanten Assessments. Die zeichnet sich dadurch aus, dass wir Bewegung objektiv erfassen durch Bewegungssensoren, die die Probanden an sich tragen, und elektronischen Tagebüchern. Das sind dann quasi Smartphones, auf denen Fragebögen eingeblendet werden. Zum Beispiel ist der Sensor mit dem Smartphone verbunden über eine Bluetooth-Connection, die dann wiederum über einen Server läuft, der dann quasi rückmeldet, ob sich der Proband oder die Probandin gerade bewegt oder nicht. Und deshalb können wir dann diesen Alarm auslösen, wenn man zum Beispiel 30 Minuten lang sich in einer sedentären, also sitzenden Position befunden hat, oder wenn man zum Beispiel eine hohe Aktivität aufzeichnet, dann bekommt man einen Alarm auf das elektronische Tagebuch und kann Fragen beantworten zu der Situation, die wir erfassen wollen im realen Alltag sozusagen. Und da können wir zum Beispiel dann Stimmung erfassen und fragen, wie fühlst du dich gerade im Moment?
Werde ich denn zu regelmäßigen Abständen befragt oder werde ich nur befragt, wenn ich mich zu viel oder zu wenig bewegt habe?
In dem Design sind wir ganz frei. Wir arbeiten dort mit einer App zusammen von MovieSense und können sowohl sedentäre Trigger, so nennt man die, setzen, als auch Aktivitätstrigger oder eben Trigger, die über den Tag verteilt kommen, also zufällig erscheinen. Oder wir können die Probanden auch bitten, wenn sie sich in einer bestimmten Situation befinden, den Alarm selbstständig auszulösen und so kenntlich zu machen, ob man zum Beispiel sich gerade zu Hause befindet oder auf der Arbeitsstätte. Und wir können aber auch mit GPS-Daten arbeiten und das dann eben lokalisieren. Wenn man dann merkt, die Probanden bewegen sich ungefähr 400 Meter von ihrem Zuhause weg, dann können wir den Trigger setzen und sagen, wie fühlst du dich jetzt? Weil wir wissen, es hat eine gewisse Aktivität, also Alltagsaktivität stattgefunden.
Das heißt tatsächlich, ich bin unterwegs, kriege dann einen Alarm, darf dann eine Frage beantworten, geht es mir gerade gut? Woher wisst ihr denn, dass es mir nicht deshalb gut geht, weil ich gerade meine beste Freundin getroffen habe oder die Sonne scheint?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was wir machen, sind quasi Beobachtungsstudien. Das heißt, wir können keine Kausalität feststellen und es nicht auf die Bewegung allein zurückführen. Und ich beschäftige mich mit meiner Forschung tatsächlich mit Kontextfaktoren, wie zum Beispiel Wetterbedingungen oder auch soziale Faktoren, ob ich mit jemandem zusammen bin oder ob ich alleine bin, wer diese Person dann ist. und ob diese Kontextfaktoren nicht diese Beziehung zwischen Stimmung und Bewegung moderieren oder mediieren.
Aber in erster Linie geht's jetzt einfach mal nur drum, ich schaffe eine Beziehung zwischen Bewegung und Wohlbefinden. Werden denn andere Fragen noch abgefragt? Oder sagt der Fragebogen immer, geht's dir gut heute? Geht's dir gerade gut?
Wir wollen eben herausfinden, wie es den Probanden in dem Moment, wo die Abfrage kommt, geht, weil wir davon ausgehen, dass affektive Prozesse, also Stimmung, Wohlbefinden in dem Moment besonders sind und eben über den Tag fluktuieren. Und dadurch können wir erkennen und fragen, fühlst du dich gut, fühlst du dich schlecht, fühlst du dich energiegeladen oder fühlst du dich ruhig? Das können wir abfragen. Oder alle anderen Prozesse, die uns interessieren, können wir natürlich auch stellen. Die Frage ist dann natürlich immer, wie viele Fragen stellt man? Wird es dann vielleicht zu lang für den Probanden, die zu beantworten? Und schauen dann da, dass die Zeit kurz bleibt, diesen Fragebogen zu beantworten.
Sind es immer die gleichen Fragen über den Tag verteilt oder variiert ihr da?
Über den Tag verteilt sind es eigentlich immer die gleichen Fragen. Wir können abends und morgens dann nochmal variieren in den Fragen und dann auch zum Schlafverhalten zum Beispiel, wann man ins Bett gegangen ist, wie man seine Schlafqualität fand und dann eben so spezifische Fragen starten, die den Morgen oder den Abend betreffen.
Gebe ich Freitext an? Also eigentlich geht's mir ganz gut, aber ich habe gerade meine Freundin getroffen, die hat mir wieder was Blödes erzählt, jetzt dann doch ein bisschen weniger. Oder kreuze ich an zwischen 1 und 10?
Um das statistisch auszuwerten zu können, arbeiten wir eben mit intensiven Längsschnittdaten und dadurch kreuzt man das auf einer Skala zum Beispiel von 1 bis 7 an oder von 1 bis 100. Und damit können wir dann diese Modelle besser ausrechnen.
Wenn ich jetzt relativ lange im Homeoffice saß und lang am PC beschäftigt war, dann merkt ihr das, dann kommt bei euch vermutlich ein Alarm an, der euch sagt, die Gabi war jetzt schon ganz schön körperlich träge, jetzt schicken wir ihr mal ein paar Fragen, um sie aufzuwecken. Habe ich das so richtig verstanden?
Fast nur, dass wir natürlich mit anonymisierten Daten arbeiten und das läuft alles über den Server, also wir bekommen das dann nicht mit, dass du das persönlich, dass die Gabi inaktiv war, sondern die Daten werden quasi über den Server von MovieSense geladen und du bekommst dann sozusagen einen Alarm auf dein Studiensmartphone, der dir sagt, jetzt solltest du vielleicht mal aufstehen. Und das haben wir in der Studie, die sich EMIR nennt, nun versucht herauszufinden, welche Pause denn uns sehr gut tut. Ob das reicht, wenn wir uns kurz hinstellen, um unser sitzendes Verhalten zu unterbrechen oder ob es vielleicht besser ist, dass wir mal schnell um den Block laufen.
Irina, du hast ambulantes Assessment erwähnt vorhin. Das habe ich nicht ganz verstanden. Was bedeutet ambulantes Assessment in Bezug auf eure Studie?
Ambulantes Assessment bedeutet, dass wir Bewegung objektiv erfassen, zum Beispiel mittels Bewegungssensoren und auch mit elektronischen Tagebüchern. Die Besonderheit besteht darin, dass wir am Ende nicht die Gruppen zum Beispiel vergleichen, sondern eben multiple Abfragen innerhalb einer Person analysieren. Diese Methodik reduziert auch Verzerrungen, weil wir genau in dem Moment die Probanden befragen können, wie es ihnen zum Beispiel geht und nicht dann möglicherweise erst abends und wo man dann sich nicht mehr genau erinnern kann, was man denn den Tag über überhaupt gemacht hat und vielleicht seine Bewegungen falsch einschätzt. Wir arbeiten eben mit intensiven Längsschnittdaten, das heißt, wir haben viele Messungen innerhalb von einer Person.
Dann sind aber auch die Ergebnisse anders. Das heißt, ihr werdet am Ende nicht sagen, die 65-Jährigen bewegen sich zu wenig, sondern ihr könnt positive Aussagen treffen. Ihr könnt sagen, wenn du dich gerade schlapp fühlst und dann bewegst du dich, fühlst du dich am Ende besser.
Ja, das Ziel ist es dann quasi für jeden individuell die passenden Empfehlungen zu finden.
Gibt es denn bestimmte Bevölkerungsschichten, die besonders anfällig sind dafür, sich nicht zu bewegen? Habt ihr denn da was herausgefunden?
Also es gibt Studien ganz aktuell zum Beispiel von Nöther und Kollegen, die wurde jetzt im Februar veröffentlicht, die sich damit beschäftigt hat, ob Bewegung denn gegen Depressionen beispielsweise hilft. Und die konnte auch zeigen, die haben über 200 Studien untersucht, dass zum Beispiel Yoga oder Krafttraining, dass Bewegung quasi in dieser Form hilft gegen Depressionen. Deswegen kann man sagen, bei besonders vulnerablen Personengruppen, dass Bewegung auch einen wichtigen Stellenwert hat oder haben sollte.
Und was für eine Bewegung? Soll ich tanzen? Kann ich auch mit meinem Hund Gassi gehen? Muss ich Ausdauertraining machen? Muss ich Krafttraining machen? Kann ich dreimal die Treppe hoch und runter gehen? Wie muss ich mich bewegen? Wie lange muss ich mich bewegen, damit es wirklich einen Effekt zeigt?
Also wir beschäftigen uns mit Alltagsaktivität und wir haben jetzt ein systematisches Literaturreview veröffentlicht, wo wir 66 Studien mit inkludiert haben und uns angeschaut, wie hängt denn Bewegung, Stimmung zusammen. Und ein Faktor war dort auch, wo wir versucht haben herauszufinden, ist es denn abhängig von der Intensität oder von der Dauer der Bewegung? Und dort konnten wir feststellen, dass die Ergebnisse sehr, sehr heterogen sind. In Laborstudien wurde das schon untersucht und die Ergebnisse, die aber in Laborstudien herausgefunden wurden, konnten wir nicht widerspiegeln. Von daher spielt es eigentlich keine Rolle, welche Art der Aktivität oder wie lange die Aktivität durchgeführt wird. Hauptsache, man bewegt sich, man unterbricht sein sedentäres Verhalten und je mehr, desto besser.
Hilft Bewegung bei Depressionen mehr als Medikamente? Weiß man das?
Also in der Studie wurde gezeigt, dass im Vergleich zu Placebo oder medikamentöser Therapie das Bewegung sehr wohl helfen kann. Aber es ist noch nicht hinreichend untersucht und weitere Forschung ist da in dem Gebiet gefragt.
Bei eurer Studie, welche Bevölkerungsgruppen habt ihr denn untersucht?
Also die meisten Studien, die wir untersucht haben, beschäftigen sich mit gesunden Erwachsenen. Jetzt bei der EMEA-Studie haben wir über 200 KIT-Mitarbeitende befragt. Das liegt unter anderem auch darum, dass diese Personengruppen leicht zu erreichen sind. Und es ist ja immer bei Forschungsarbeiten schwierig, Probanden oder ausreichend Probanden zu finden.
Habt ihr in eurer Studie eigentlich erfasst, dass es mir besser geht, wenn ich mich bewege? Oder habt ihr erfasst, warum geht es mir besser, wenn ich mich bewege?
Also wir haben erfasst, um Rückschluss zu ziehen, wenn ich mich bewege, wie meine darauffolgende Stimmung ist. Wir haben aber auch untersucht, wenn meine Stimmung sehr gut ist, bewege ich mich danach mehr.
Das hat Folgen. Bei guter Stimmung bewege ich mich auch mehr.
Genau, das konnten wir in Studien zeigen. Und wir beziehen uns ja immer auf die Alltagsaktivität. Das bedeutet, wenn wir mit dem Smartphone die Stimmung abgefragt haben, konnten wir zum Beispiel sehen, dass in den darauffolgenden 10 Minuten oder 15 Minuten die Probanden sich auch mehr bewegt haben.
Also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung. Wenn ich einen Berg hochgelaufen bin, fühle ich mich am Ende unglaublich gut. Das ist der gleiche Effekt.
Bei dem Berg bist du dir nur deiner Tat sehr wohl bewusst.
Ja, genau.
Und was wir eben dann auch noch abfragen, sind so diese kleineren Prozesse, die eben einem nicht besonders bewusst sind, aber dadurch, dass wir sie abfragen, sind sie in dem Moment abrufbar. Und man kann sagen, ja, mir geht's gut, weil ich gerade zum Beispiel 10 Minuten Fahrrad gefahren bin.
Könnte ich das als Lehre so ein bisschen mit in den Alltag nehmen? Das heißt, ich bin gerade die Treppe hochgegangen, habe nicht den Aufzug benutzt und ich gehe jetzt mal ganz bewusst die Stufen. Ich spüre meinen Körper, ich spüre meine Beine. Nimmt das Wohlbefinden mit?
Das ist natürlich das Ziel von unseren Studien auch, dass wir das Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig Alltagsaktivität ist und dass man einen aktiven Lebensstil nachhaltig verfolgt.
Und das Wohlbefinden habt ihr dann über eure Fragebogen gemessen. Welche Fragen habt ihr denn gestellt? Fühlst du dich ruhig? Fühlst du dich zufrieden? Fühlst du dich aggressiv?
Wir haben gefragt, fühlst du dich im Moment gerade energiegeladen oder energielos? Fühlst du dich ruhig oder angespannt? Und fühlst du dich wohl oder unwohl?
Wie kann ich denn im Alltag jemanden, der sich energielos fühlt, dazu motivieren, sich zu bewegen?
Wir haben zum Beispiel gesehen, dass das über verschiedene Kontextfaktoren möglich ist. Wenn man sich im Beisein mit anderen befindet, ich sag mal mit engstehenden Personen, wie zum Beispiel seinem Partnerin oder seiner Familie oder Freunden, Bekannten, dass dann die nachfolgende Bewegung intensiver ist zum Beispiel.
Irina, ich habe von dir gelernt, das Ganze hat auch einen verstärkenden Effekt. Die Wetterbedingungen sind ideal, mir geht's gerade gut, ich habe Lust, mich zu bewegen, ich bewege mich, mir geht's noch besser, das merke ich mir natürlich. Also ist die Hemmschwelle, mich das nächste Mal zu bewegen, noch geringer. Aber diesen Effekt gibt es ja auch in die gegenteilige Richtung, oder? Das heißt, ich bin einsam, es ist niemand draußen, ich glaube, ich werde niemanden treffen, an dem ich Freude habe. Ich tue mich ohnehin schon schwer, mich aufzuraffen. Wie kann ich es denn dann machen, trotzdem in Bewegung zu kommen?
Also wir haben das jetzt auch in der Studie untersucht, ob sozialer Kontakt einen Einfluss hat auf mein Bewegungsverhalten und konnten sehen, dass der soziale Kontakt einerseits einen Einfluss hat auf meine Stimmung, und zwar wenn ich mit Freunden, Partner, Familie zusammen bin, das einen positiven Einfluss auf meine Stimmung, aber auch einen Einfluss auf mein Aktivitätsverhalten. Das heißt, wenn ich mit anderen zusammen bin, bewege ich mich mehr. Wir sprechen hier von Alltagsaktivität und kurzen Prozessen. Dann haben wir geschaut, weil es eine gegenseitige Beeinflussung ist, ob die Stimmung nicht ein Mediator ist in dieser Verbindung zwischen sozialem Kontakt und Bewegungsverhalten. Und wir konnten sehen, dass es teilweise zutrifft. Das bedeutet eben, wenn ich mich gerade vielleicht in Situationen befinde, wo ich alleine bin, ob wir dann nicht quasi die Stimmung nutzen können, Barrieren zu überwinden, mit anderen zusammen zu sein und darüber die Aktivität dann zu fördern.
Oder umgekehrt, ich komme in die Aktivität und dadurch vielleicht auch in Kontakt mit anderen.
Genau, es ist auch anzunehmen, dass es ein wechselseitiges Verhältnis dazu gibt. Ja.
Ist es jetzt der Aufruf, einem Sportverein beizutreten oder auch nur rauszugehen und spazieren zu gehen? Denn in der Regel treffe ich ja dann auch nette Leute.
Es gibt auch Studien dazu, die untersucht haben, welche Bedingungen denn förderlich sind, mich zu bewegen. Und da wurde herausgestellt, dass vor allem Sport mit anderen das fördert und auch die Bewegung draußen. Deswegen ist es wahrscheinlich davon auszugehen, dass es förderlich ist, wenn man sich gleichgesinnt sucht, in einen Sportverein geht oder eben zusammen aktiv ist.
Irina, ich habe jetzt bei dir so ein bisschen gelernt, wenn ihr geschaut habt, viel Bewegung, good vibrations, ist es sich selbst verstärkend? Das heißt, bleibt da etwas bei mir? Wenn ich gemerkt habe, ich fühle mich gut, wenn ich mich mehr bewege, nehme ich das dann mit in die Zukunft?
Also wir konnten zum Beispiel auch in Studien sehen, dass besonders Personengruppen von Alltagsaktivität profitieren, die vorher eben sehr inaktiv waren. Dort sieht man eben die größten Effekte. Und wir können schon davon ausgehen, dass wenn man sich regelmäßig bewegt, dass das sich auf affektive Prozesse auswirkt und nachhaltig die Stimmung hebt und das wiederum auch dazu führt, dass man sich mehr bewegt. Und das ist ja das Ziel von uns, dass man das in deinen eigenen Lebensstil mit einbindet. Bewegung kann man ja zum Beispiel planen, man kann sich das genauso seinen Terminplaner schreiben wie ein Telefonat.
Aber natürlich muss das Ziel sein, dass ich mich langfristig mehr bewege. Zu sagen, ich habe mich jetzt eine Woche lang gut bewegt, ich fühle mich gut, jetzt ist es wieder ausreichend, so funktioniert es nicht.
Nee, so funktioniert es leider nicht. Man sollte langfristig dranbleiben, regelmäßig das in seinen Alltag mit einbauen. Wir haben ja auch gesehen, welche gesundheitlichen Effekte das hat durch die hohe Inaktivität. Es ist nicht übertragbare Krankheiten, das Risiko um ein Vielfaches erhöht oder für Diabetes oder das Mortalitätsrisiko einfach sehr viel steigt, wenn man inaktiv ist.
War das denn sehr deutlich? Das hat schon gereicht, sie zu triggern und zu sagen, hey, du bist jetzt gerade aber schon ganz schön faul, mach mal was, und dann ging schon die Stimmung hoch.
So haben wir das natürlich nicht formuliert, sondern ein bisschen netter gesagt. Aber wir konnten sehen, durch diese Aufrufe, sich zu bewegen oder das sedentäre Verhalten zu unterbrechen, dass die Stimmung dann hochging.
Im Ende kennt das ja jeder von uns selbst, oder? Ein Feierabend vor der Couch, weil ich gerade wirklich so schlapp bin, führt doch dazu, dass wir vom Fernseher einschlafen, vor Netflix einschlafen, uns dann irgendwann hochkämpfen und denken, oh, was für ein vergeudeter Abend. Also so richtig cool ist es nicht, auch wenn wir uns immer wieder drauf freuen. Richtig gut geht's uns doch erst, wenn wir mit Freunden Volleyball spielen waren oder mit den Hunden draußen auf den Berg gestiegen sind, was auch immer, oder einfach nur nett spazieren waren und dabei mit einer Freundin erzählt.
Das können wir sehen, dass es eben verschiedene Faktoren gibt, die diesen Zusammenhang zwischen Stimmung und Bewegung beeinflussen, wie zum Beispiel der soziale Kontakt oder wenn die Sonne scheint, dann sind wir bereit, uns mehr zu bewegen. Und all diese Faktoren sollten uns bewusst sein und vielleicht kann man dann selber erkennen, was tut mir denn besonders gut oder was brauche ich, um aktiv zu sein? Ist es meine beste Freundin oder mein Hund oder brauche ich 25 Grad? Und wenn man diese Dinge beachtet oder weiß, wird es vielleicht auch in der Zukunft möglich sein, die Probanden dann, wenn diese Situationen zutreffen, quasi einen Alarm zu senden und ihnen zu sagen, jetzt ist deine perfekte Situation, beweg dich doch mal.
Das Wetter habt ihr auch untersucht?
Wir haben auch Wetterfaktoren untersucht, ob Temperatur oder Niederschlag diese Verbindung zwischen Stimmung und Bewegung moderiert und konnten auch sehen, dass die Temperatur einen Einfluss auf unser Bewegungsverhalten hat.
Was ist die ideale Temperatur zum Rausgehen und sich bewegen?
Unsere Studie ging tatsächlich über die Wintermonate und dann ist es relativ einleuchtend, dass wenn die Temperatur ein bisschen gestiegen ist, dass man sich auch mehr bewegt hat. Die Zukunft würde sein, dass man Langzeitstudien durchführt über alle Jahreszeiten hinweg und das untersucht. Dann könnte es möglich sein, mit einer App herauszufinden, was ist seine Lieblingstemperatur, und wenn diese Bedingung erfüllt ist, hier zu sagen, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, rauszugehen und sich zu bewegen.
Der ideale Zeitpunkt zum Rausgehen. Mein idealer Zeitpunkt wären Minusgrade, Windstill und Sonnenschein. Das liebe ich, dann kriegst du mich nach draußen. Das ist einfach ganz herrlich. Ja, Irina, danke schön. Du hast uns ganz schön viel beigebracht. Vor allen Dingen hast du uns beigebracht. Raus mit euch. Bewegt euch, am besten draußen, aber gerne auch drinnen, Treppe rauf und runter. Tut was, bewegt euch. Es ist gut für den Körper, es ist gut für die Seele, es ist gut für alles. Und vor allen Dingen ist es richtig gut, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die das nicht nur als Behauptung in der Luft stehen lassen, sondern die sich das alles ganz genau anschauen mit allen Faktoren. Dank dir für deine Erzählung.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.